Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo, unser Buchmagazin heute mit Büchern, die ich selbst noch nicht kenne, von Autoren, deren Namen ich auch noch nicht weiß. Ich kenne nämlich nur die Initialen. Ja, und das liegt daran, ich habe mal wieder das Team eingeladen, unser Bücherteam aus dem Literaturressort, und habe euch alle gebeten, bringt doch bitte das Buch mit, das ihr selber gerade lest, das ihr empfehlen wollt, aber verratet mir nicht was. Sagt mir nur die Initialen der Autoren, damit wir keine Doppelung haben. Okay, das hat geklappt. Wir sind jetzt hier zu viert. Ich grüße euch sehr. Hallo.
Hallo.
Ich stelle euch mal vor, drei Kolleginnen sind zu mir gekommen. Ich mache das alphabetisch. Maike Albart, Moderatorin, Deutschlandfunk, im Büchermarkt vor allem, preisgekrönter Literaturkritikerin, selber Autorin. Das klingt jetzt alles sehr nach Belletristik, aber du hast auch durchaus ein Faible fürs Sachbuch, oder?
Ja, ich versuche ja selber welche zu schreiben, und mir gefällt es besonders, wenn Sachbücher erzählt werden. Also wenn es Geschichten gibt, die ich kennenlerne und die ich mir dann auch merken kann und durch die mir vielleicht eine ganz andere fremde Welt vermittelt wird.
Ich versuche, Sachbücher zu schreiben, weil sehr tief gestapelt. Die sind ja auch gerade schon erschienen in Verlagen. Die nächste im Alphabet ist Kim Kindermann. Du bist meine Sachbuchkollegin hier im Literaturteam, wobei du hast Schwerpunkt Wissenschaftsbuch. Du hast aber noch einen Schwerpunkt, das Kinder- und Jugendbuch. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ja, hervorragend. Ich mache die Bücher, die alle gerne lesen, würde ich sagen. Ich mache das Sachbuch, das so ein bisschen das populärwissenschaftliche Sachbuch ist. Und dann habe ich tatsächlich, also ein bisschen hat das mit meiner Biografie zu tun, als ich hier angefangen habe, im Deutschlandradio wurden Kinder- und Jugendbücher nur besprochen in unserem damaligen Kakadu, den es täglich gab. Und ich habe gesagt, aber das hören doch die Eltern nicht, und die Eltern kaufen doch die Bücher. Und dann hatte ich eine damalige Chefin, die das gutiert hat und gesagt hat, na dann, hier ist your new job. Und dann durfte ich ihn machen.
Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, muss ich mal sagen. Die nächste im Alphabet ist Wiebke Porombka, wiederum eine richtige Belletristik-Fachfrau. Riesenfan von guten Romanen und Riesenfan von Werder Bremen.
Ja, das stimmt. Und ich wollte eigentlich anknüpfend an Kim sagen, ich dachte immer, Kim, dass ich die Bücher, für die Bücher zuständig bin, die alle gern lesen.
Die Werder Bremen Bücher?
Nein, die, ich meine in dem Fall die Belletristik, also die Neuerscheinung, vor allen Dingen der deutschsprachigen Literatur. Die Maike ist ja vor allen Dingen auch Spezialistin, unter anderem für italienischsprachige Literatur. Und mein Feld ist doch sehr die deutschsprachigen Neuerscheinungen.
Und der Letzte im Alphabet, das bin ich, Christian Raphansel, Sachbuchredakteur hier im Deutschlandfunk Kultur, Moderator der Lesart am Samstag mit einer Schwäche für alles, was irgendwie gesellschaftspolitisch relevant ist. Also jetzt haben wir geklärt, wer wir sind. Wir haben geklärt, dass wir keine Doppelungen haben, weil ihr mir die Initialen eurer Bücher genannt habt. Aber wir haben noch nicht geklärt, in welcher Reihenfolge wir dran sind. Und auch das, wenn Sie uns öfter mal hören, kennen Sie schon. Ich habe wieder kleine Papierknäule gebastelt,
die ich
durcheinander geworfen habe. Ja, das kann ich jetzt
müsste dir als
stündest du im Tor, jetzt. Ich habe fast bis rüber geworfen. Kim hat eins, Maike hat einen Zettel. Und dann guckt ihr mal drauf, welche Zahl ihr gezogen habt.
Ich habe die 3.
Wiebke hat die 3.
Bei mir steht die 4 drauf.
Maike hat die Nummer 4.
Und ich habe die 1.
Ich habe die Nummer 2. Kim Kindermann, was hast du uns mitgebracht?
Ja, nachdem ich jetzt gerade eben so groß gesagt habe, ich mache die Bücher, die Spaß machen, habe ich jetzt Belletristik mitgebracht. Aber ein bisschen finde ich Belletristik mit einem gesellschaftlich wichtigen Thema. Ich habe mitgebracht Dennis Lehane, Sekunden der Gnade. Das ist eigentlich ein Krimi, aber dieses Buch ist schlicht der Hammer. Ich muss wirklich sagen, ich beneide alle, die es noch nicht gelesen haben, die es jetzt noch mal lesen dürfen. Ich war auf dem Literaturamt, wo der Diogenes Verlag stand, und die sind wegen mir alle Exemplare losgeworden, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, Hammer, Hammer, Hammer. Und es ist ein Hammerbuch. Ich bin wirklich hin und weg.
Was ist der Hammer?
Diese Geschichte ist der absolute Hammer. Also wir befinden uns im Sommer 1974 in Boston. Realer Hintergrund. Nach einem Gerichtsurteil, nämlich eines US-Bezirksrichters, wurde festgelegt, dass in Boston die Schüler mit den mehrheitlich schwarzen Schülern und die Schüler mit den mehrheitlich weißen Schülern, dass die sich mischen müssen.
Die Schulen.
Ja. Die Schulen. Die Schüler. Die wurden richtig mit Busse, zack.
Das Bussing, das berühmte.
Das Bussing, ja. Genau. Und also das war nicht gewollt. Und wir befinden uns jetzt mitten in Southie. Das ist der Stadtbezirk, der mehrheitlich von den ursprünglich irischen Menschen bewohnt wird. Die sind da jetzt alle aufgepeitscht, politisch, rassistisch, sie fühlen sich fremdbestimmt. Sie wollen eben mit dieser ganzen Veränderung nichts zu tun haben. Es ist ganz heiß in diesem Sommer, wahnsinnig heiß. So heiß, dass auch regelmäßig der Strom ausfällt. Und mittendrin Mary Pat Fennessy.
Das ist wer?
Die beste, die großartigste, die gebrochenste Heldin, diese Rachegöttin. Ja, das ist eine alleinerziehende Krankenhaushelferin. Ihr Sohn ist schon an Drogen gestorben. Sie hat jetzt noch ihre 17-jährige Tochter Jules, mit der lebt sie alleine. Die beiden haben nicht viel Geld. Es ist so ein bisschen edgy, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, aber auch die Lebensverhältnisse sind edgy. Das ist diese Grundstimmung dieses ganzen Romans. Alle sind wütend. Die Männer haben Sagen, so Männergangs, aber auch nicht so richtig. Es ist so untergründig und in dieser Wut, in dieser gefühlten Wut, alles ist ungerecht, das Leben ist ungerecht, mein Leben ist ungerecht, alles läuft scheiße, mein Beruf bringt nicht so viel Geld, wie ich brauche. Und dann eines Tages ist Jules verschwunden und da bricht die Hölle los.
Ich bin einigermaßen irritiert. Du hast das jetzt groß angekündigt. Du liest immer die Bücher, die alle gerne lesen wollen. Das klingt nach überhaupt nichts, was man gerne liest. Das ist furchtbar.
Nein, das ist total großartig, weil diese Mutter, die jetzt nicht nur Fragen stellt, die mit den Regeln ihrer Community bricht, die sich eben nicht länger einlullen lässt von diesem, das gehört sich so und so, die entblättert Schicht für Schicht diese Gesellschaft, diese Klischees und diesen Rassismus, der da herrscht. Und sie zeigt, wie sehr sie selbst in diesem System mitgelaufen ist und wie wenig sie dagegen getan hat, sondern dass sie es mitgemacht hat. Und das Hass, den sie die ganze Zeit und ihre Wut, dass der letztlich auf sie, auf ihre Familie, auf ihre Liebe zurückfällt. Und insofern ist das das menschlichste, berührendste Buch, das ich wirklich seit langem gelesen habe.
Und trotzdem furchtbar.
Und trotzdem sauspannend, weil man eben nicht weiß, was ist jetzt mit Jules, was ist mit der passiert. Und diese Mutter, die ist eben nicht nur, dass sie mit sich selbst bricht und dass sie sagt, das Kind darf mir nicht auch noch genommen werden, sondern das ist eine total brutale Frau, die haut jedem, der ihr in den Weg kommt, in die Fresse.
Und sag mal, dieses Verschwinden von Jules, das ist sozusagen die Krimi-Handlung, weil darüber hast du jetzt noch gar nicht so viel erzählt. Ich hatte jetzt eher das Gefühl, das ist so ein total engagierter, atmosphärisch dichter Gesellschaftsroman und ist dann sozusagen dieser Krimi-Rahmen, ist das einfach nur der Katalysator, um einen diese Inhalte, dieses gesellschaftskritische näher zu bringen? Oder warum ist das ein Krimi? Oder ist das überhaupt ein Krimi? Oder
nee,
wird das
nee,
nur
nee.
Als Krimi
es verpackt? Ist ein totaler Krimi, weil natürlich, was ist mit Jules? Also Jules wird gesucht, die Polizei kommt, es gibt einen super tollen auch Charakter, einen Polizisten, der sie unterstützt oder eben, sie lässt sich ja kaum unterstützen. Das ist eine Frau in Aufruhr. Also das ist eine Frau, die nichts mehr kennt. Das ist so eine Machine Gun Mary Pat, also wenn man so will. Und das ist absolut berauschend. Wirklich, wenn man dieses Buch liest, denkt man die ganze Zeit, was für eine Katastrophe, wie wird das erzählt? Dieser Autor, der ist Drehbuchautor, auch im zweiten Leben sozusagen, und das merkt man hier so.
Ist es denn aus der Perspektive der Mutter erzählt? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden, wie er überhaupt arbeitet mit Perspektiven.
Na, wir haben sozusagen, es ist nicht die Ich-Perspektive, es ist der allwissende Erzähler, der sozusagen auf diese Situation guckt und sie beschreibt. Also wir kriegen diese Situation beschrieben, aber die Dialoge, die sind so krass, weil alleine wie die Mutter mit ihrer Tochter am Frühstückstisch spricht, also bevor sie verschwindet, Jules, und da ist so eine Schnottrigkeit drin und dann bricht so dieser Verlust des Mädchens, also das Verschwinden des Mädchens, bricht dann so da rein, weil man so denkt so, naja, ehrlich gesagt, besonders nett war es jetzt nicht zu deiner Tochter, vielleicht hat die auch gar keinen Bock mehr auf dich, so, weil eben ganz lange nicht klar ist, was ist jetzt mit der Tochter passiert? Oder ist ihr überhaupt was passiert? Oder ist sie auch abgehauen? Ist sie, wir leben ja in dieser Zeit, 74, Umbrüche, auch Rollenmuster brechen, auf junge Menschen entdecken, Love, Peace and Happiness. Und vielleicht hat eben Jules keinen Bock mehr auf diese enge, kleine irische Welt, die bestimmt wird durch Männer, und sondern denkt so, ich will ein besseres Leben.
Das ist ja ein sehr spezifischer Hintergrund, auch so 1974, eine ganz bestimmte Zeit, wo politisch auch eine Menge irgendwie passiert. Wie sehr ist das ein recherchiertes Buch und wie sehr ist das literarische Fiktion?
Na, also Dennis Lehane nimmt das als Anlass. Er selbst ist mit seinem Vater damals als kleiner Junge in Boston unterwegs und sie biegen falsch ab. Das ist auch das Vorwort. Er biegt mit seinem Vater falsch ab und er kommt in diese Demonstration gegen dieses Busing, also wo die Leute ausrasten, wo sie schrecklichste, rassistischste Plakate rumtragen und sie sitzen in diesem Auto und haben ja eigentlich nichts mit dieser Situation zu tun und fürchten aber um ihr eigenes Leben, weil die Situation so aufgepeitscht ist. Also das Busing ist ein Riesenthema. Alle Frauen in dem Bezirk machen Demos, protestieren und gleichzeitig sagt Lehane, okay, ist eine Geschichte von damals, aber je länger man das liest, denkt man eigentlich, nein, es ist eigentlich auch eine Geschichte von heute, weil auch heute haben wir diese Themen, natürlich jetzt nicht in Form von Busing, aber wir haben heute diese Themen von, was passiert, wenn jemand von mir gefühlt Fremdes mir zu nahe kommt, was nimmt der mir weg, nimmt der mir überhaupt was weg? Mhm. Und einfach diese Ängste und wie er das total authentisch verpackt hier vermittelt, ist eine Kriminalgeschichte natürlich, aber es ist eine super Beobachtung von gesellschaftlichen Umbrüchen und es ist eine Mahnung, weil tatsächlich irgendwann ist man Mary Pat. Man ist Mary Pat und man versteht, jeder hat ja seine Punkte, wo er auch so denkt, so, nee, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Ja. Und diese Veränderung, da bin ich jetzt auch ein bisschen empfindlich. Und sie transportiert einfach in diesem ganzen schmerzhaften Prozess, was das wirklich bedeutet.
Okay, ich bleibe dabei, das Thema ist furchtbar, es klingt aber wirklich nach einem großartigen Buch.
Genau, also Dennis Lehane, Sekunden der Gnade, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Malte Krutsch. Diogenes Verlag, 400 Seiten und das kostet 25,70 €.
Das momentane Lieblingsbuch von Kim Kindermann. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute sind wir hier als Buchteam zusammengekommen und haben alle unsere ganz persönlichen eigenen Lieblingsbücher mitgebracht, was wir gerade lesen und empfehlen wollen. Und wir haben vorhin ausgelost und ich habe die zwei gezogen. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Ich bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt, was es ist. Es handelt von Janet Jackson. Es handelt von der Venus von Botticelli. Und es handelt von Anita Augsburg.
Ne? Keine Ahnung.
Leere Blicke. Es handelt von der absurden Begründung des DFB für das Verbot von Frauenfußball 1955. Es handelt von Alexander von Humboldt und dessen Schriften über angeblich stillende Väter. Es handelt überhaupt vom Bruststillen. Es handelt vom Mythos der BH-Verbrennung.
Die Brust.
Die Brust, so ist es. Oder nur Brust. Geschichte eines politischen Körperteils von Anja Zimmermann. Das ist eine Kunsthistorikerin, die hat ein Buch geschrieben über dieses, wie sie es nennt, Multitool des Patriarchats. Es ist ein Buch mit ziemlich viel Witz und Klugheit, also eine Kulturgeschichte der Brust, vor allem eine westlich-europäische Kulturgeschichte. Also viel über das Verdecken und das Präsentieren der Brust, das Einengen mit Befreien, das zu viel und zu wenig. Also immer dieser schmale Grad, wie viel Brust eine Frau zu zeigen hat, aber auch nur darf. Und historisch sieht man dann, dieser Grat ist wirklich immer sehr, sehr schmal, verläuft ständig woanders, aber eigentlich kann Frau es nur falsch machen. Und damit sind wir auch bei Janet Jackson, die, wir erinnern uns an diesen Super Bowl-Auftritt 2004, glaube ich, war das, mit Justin Timberlake. Die sind zusammen aufgetreten und bei der Zeile I'm gonna have you naked by the end of this song zieht er ihr also das Kostüm so leicht auf, sodass die Brustwarze samt Piercing zu sehen ist. Ein Riesenskandal. Und das also wirklich in unserer Gegenwart, so ein Skandal. Da wurde dann um Bußgelder verhandelt von irgendwie einer halben Million Dollar. Und irgendwie, seither übrigens wird das Super Bowl mit ein paar Sekunden Verzögerung ausgestrahlt, um auf jeden Fall zu verhindern, dass da jemals wieder eine Brustwarze zu sehen ist. Also da sehen wir diesen schmalen Grat. Es darf alles vor Sex strotzen, aber die Warze, die ist zu viel. Übrigens nur die weibliche Warze, ne? Also die männliche Warze, wir erinnern uns auch an diesen Streit um Facebook zum Beispiel, wo Bilder zensiert wurden, sobald die weibliche Brustwarze zu sehen war, während Männer irgendwie alles zeigen durften. Naja, und sie versammelt solche Beispiele, springt hin und her, befragt quasi Gegenwartsthemen. Es ist keine chronologische historische Abhandlung, sondern sie guckt, wo haben wir in der Gegenwart Streitpunkte und springt dann in der Geschichte zurück. Wie war das denn früher?
Was ist denn da Ihr Erkenntnisinteresse?
Ihr Erkenntnisinteresse ist, ich glaube ehrlich gesagt, der Anlass war vor allem, wie unglaublich verblüfft sie war, wie wenig es zur Brust gibt. Obwohl die Brust natürlich ständig zu sehen ist, aber eben immer mit sehr unterschiedlichen Intentionen. Also was weiß ich, in der Malerei, gerade in der christlichen Malerei. Früher hatten wir dann da die Maria, die gerne ja dann auch noch gerade ihren Jesus säugt. Und dann ist die anbetungswürdige Muttermilch, die ja manchmal auch dann irgendwie meterweise durchs Bild spritzt. Das ist dann quasi das Göttliche, das Reine, das Mütterliche. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch die Bilder, wo dann die Wollust dargestellt wird als Frau mit hängenden Brüsten, die auch noch irgendwie malträtiert werden mit irgendwelchen Werkzeugen. Da spritzt dann maximal das Gift aus dieser Brust heraus. Also diese komplett unterschiedlichen Deutungsarten der Brust. Und das zeigt sie sehr schön anhand von einzelnen Beispielen, also was weiß ich, das Korsett, da sind wir dann jetzt auch wieder bei Anita Augsburg, diese feministische Juristin, die ja nicht nur mit dafür gesorgt hat, dass wir ein Frauenwahlrecht in Deutschland haben, sondern eben auch gegen das Korsett gekämpft hat, wo es natürlich noch eine Menge mehr Gründe dafür gibt, auch medizinische, weil natürlich die Brustkörbe völlig verformt wurden, dieser Frauen.
Gibt es denn, also ich habe mich jetzt gefragt bei der Darstellung, ob es auch so einen Schlag gibt in die Gegenwart oder so einen Sprung in die Gegenwart und die Art und Weise, wie jetzt weiblicher Körper dargestellt wird, auch mit Konsum und der Fragwürdigkeit dessen in Zusammenhang gebracht wird. Weil es häufiger jetzt ist, also so jetzt von der Beobachtung und von den Beispielen, die du genannt hast, dass sowas Pornografisches als feministische Befreiung gefeiert wird. Und da könnte man ja darüber nachdenken, ob das nicht auch eine Identifikation ist mit sowas ganz Konsumistischem. Spielt das irgendeine Rolle?
Also das letzte Kapitel, da geht es dann tatsächlich um die Brust als das politische Organ, das Protestorgan. Also können Busen quasi Schwerter sein? Denkt man dann irgendwie so an Adorno und das angebliche Brustattentat. Das Busenattentat, genau. Aber natürlich dann auch in der Gegenwart, wenn wir die Femenproteste haben, wenn dann im Kölner Dom mit nacktem Busen gegen die Frauenfeindlichkeit der Kirche protestiert wird oder dann auch bei der Annexion der Krim in der Ukraine ist die Femen ja auch ganz stark. Aber auch wie sich das abnutzt, dieser Protest, der immer gleiche Brust zeigen, großer Widerstand, abgeführt werden. Also diese immer gleichen Muster und, was sie dann auch sagt, irgendwie, naja, bezeichnenderweise auch immer dieselbe Typus junge Frau. Es sind auch nur ganz bestimmte Frauen, die das da machen dürfen. Da gibt es übrigens von Maren Kräumann einen großartigen Sketch, wo sie spielt, sie würde sich bei Femen bewerben und die verstehen erst gar nicht, was sie will. Sie denken dann immer, sie will da jetzt irgendwie Schnittchen schmieren und dergleichen. Und ihr politischer Erfolg besteht dann darin, dass sie immer nur damit droht, die Brust zu entblößen und alle sind so schockiert, dass sie das in ihrem Alter tun will, dass sie sich damit durchsetzen kann. Also auch dieser Sexismus, der auch in diesem Protest drin stecken kann, auch der spielt da eine Rolle. Also insofern, es geht ganz klar mit in die Gegenwart, ja.
Aber dieser Protest ist ja die eine Sache, das finde ich total spannend und überhaupt total spannend, dass du gesagt hast, es gibt im Grunde ganz viele Bilder, ganz viele Darstellungen, aber es gibt ganz wenig über das Thema Brust. Mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber vielleicht will das Buch sowas auch gar nicht haben, ob es so eine These gibt, weil es normalerweise, man kann ja sagen, es gibt ja sozusagen Kultur oder Sozialgeschichte anhand von einem Phänomen oder einem Gegenstand zu erzählen. Da kann man ja sozusagen ein großes Thema so ein bisschen im Kleinen durchdeklinieren. Aber jetzt hast du so reichhaltig Beispiele aufgezählt, dass ich frage mich, kann man daran irgendeine Entwicklung ablesen? Also erzählt sozusagen der Umgang von uns mit dem Thema Brust oder mit der Brust etwas sozusagen über unsere Gegenwart? Ja, also kann ich, du hast gesagt, es ging auch um die Frauenfußball-Nationalmannschaft, da habe ich natürlich gleich aufgehorcht. Also ist da der Umgang anders als heute und was erzählt das über die 50er Jahre oder über das Jahr 2003?
Also in den 50ern natürlich noch nicht die Nationalmannschaft, sondern da ging es irgendwie darum, dass Frauen überhaupt nicht Fußball spielen dürfen und zwar wirklich mit den aberwitzigsten Begründungen, also halt eben, dass es eine Sünde sei, wenn die Mädchen dann mit den wackelnden Brüsten über den Platz laufen würden. Also so hat das dann auch einer, der damals im DFB-Vorstand war, im Nachhinein sogar noch argumentiert. Und auch als dann, das hat ja bis in die 70er, Anfang der 70er gedauert, bis dann Frauenfußball endlich erlaubt wurde. Und auch da, bezeichnenderweise, die durften nur spielen bei gutem Wetter. Mhm. Die hatten einen leichteren Ball. Und die Spiele dauerten auch nur 70 Minuten. Also so dieses, dass Frauen per se irgendwie defizitär werden und dass die Brust dafür ein Bild ist. Das zieht sich durch die Geschichte, also auch mit dem Korsett zum Beispiel, das anfangs gar nicht erfunden wurde, so wie wir es dann später kennen, irgendwie um die Wespentaille eng zu schnüren und die Brust nach oben zu stopfen, sondern im Gegenteil, um die Brust flach zu machen, damit der weibliche Körper möglichst männlich erscheint. Auch das zieht sich durch, ja.
Mich interessiert ja so ein bisschen, also zum einen, gibt es in dem Buch, wird da auch mal biologisch über die Brust geschrieben oder ist es wirklich nur kulturanthropologisch?
Es geht auch um die Biologie, also gerade bei dem Korsett-Kapitel ist das natürlich gar keine Frage, muss es ja, weil das ja eben auch medizinische Probleme vorruft, aber auch zum Beispiel in einem Kapitel über die Bedeutung des Bruststillens, was übrigens auch von Rousseau massiv gefördert wurde im 18. Jahrhundert, der Meinung war, ganz ähnlich wie heute reaktionäre Politiker, dass wenn die Frau nur wieder anfängt zu stillen, dass damit die gesamte Gesellschaft wieder in ihre natürliche Ordnung zurückkehrt. Und das hat natürlich immer biologische Komponenten. Das Tolle an dem Buch ist, dass es diese Themen immer alle verbindet. Das heißt, die Biologie poppt eigentlich in jedem Thema auf, die Kunstgeschichte poppt in jedem Thema auf, die Politik poppt in jedem Thema auf. Deswegen hat es auch, Wiebke, du hast so nach der These gefragt, es hat gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es so eine zentrale These hat. Es ist wirklich eine Rundumschau, eine Kulturgeschichte, immer verbunden von Gegenwartsfragen in die Vergangenheit gehend. Und sie ist aber auch nicht so dumm, irgendwas direkt gleichzustellen, sondern sie sagt, das Interessante an den Vergleichen ist eigentlich immer die Unterschiedlichkeit in den Gemeinsamkeiten. Und da werden dann eben auch Entwicklungen klar. Wenn man vielleicht gewagt eine These rausziehen will, bei mir, was hängen geblieben ist, ist wirklich so dieses Ding, dass es so einen unfassbar schmalen Grat gibt, was erlaubt ist und was aber auch sein muss. Und dass es eigentlich immer nur falsch gelingen kann. Anja Zimmermann, Brustgeschichte eines politischen Körperteils, 272 Seiten, kosten 28 Euro und sind bei Wagenbach erschienen. Unser Buchmagazin heute mit unseren ganz persönlichen Lieblingsbüchern, die wir gerade lesen. Und Wiebke, wir haben vorhin ausgelost, Wiebke Poromka, du hast die 3 gewonnen.
Genau, ich
jetzt
habe
darfst du. Was hast du uns mitgebracht?
Ich probiere mal so ein bisschen anzuknüpfen an das, was ihr schon gesagt habt. Wir hatten ja jetzt eben ein Körperbuch im weitesten Sinne. Das ist mein Buch auch so ein bisschen. Und Kim, du hast nochmal gesagt, dass der Lee Haney, dass es so ein Buch ist mit so einer Mission, ne? Auch mit so einer Wut. Und vielleicht ist das Buch, was ich mitgebracht habe, beides ein bisschen.
Ein wütendes Körperbuch.
Ja, und zugleich ist es aber auch ein sehr poetisches Buch, ein lyrisches Buch. Ich kann ja jetzt einfach mal den Titel sagen und den Autor. Es ist von Jan Kuhlbrot und heißt Krüppelpass. Und der Untertitel ist auch sehr wichtig, Vom Gehen. Jan Kuhlbrot, den kennt man vor allen Dingen als Lyriker. Der lebt in Leipzig, ist 1966 geboren und der hat auch bei seinen Lyrikbüchern und auch bei essayistischen Büchern, die schon erschienen sind oder Romanen, kann man immer erkennen, der hat nicht so eine ganz klar definierte Form, sondern der arbeitet mit Montagen, mit dem Fragmentarischen, eher mit dem Kompilieren. Und das macht er jetzt in diesem Buch auch wieder, was die Form angeht. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass es auch ein Memoir ist, ein autofiktionales oder autobiografisches Buch, was im Kern hat seine eigene MS-Erkrankung. Also Jan Kuhlbrot hat seit vielen Jahren diese Krankheit. Der ist lange an Krücken gegangen und mittlerweile aber auf den Rollstuhl angewiesen. Und in diesem Buch schreibt er einerseits, ja, gibt es so Passagen, wo er wirklich über sehr philosophisch über das Verhältnis von Geist und Körper reflektiert. Es gibt aber auch ganz, ganz konkrete Beschreibungen seines Alltags. Ja, beispielsweise, wie er der am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat und da jetzt auch unterrichtet, immer wieder hat, wie er einfach diese verdammte Treppe nicht hochkommt, weil es gibt weder einen barrierefreien Zugang, es gibt aber an dieser Treppe, das ist so eine Freitreppe, also eine schöne alte Villa, noch nicht mal ein Geländer. Und das beschreibt er in einer, ja für uns, denen das gar nicht so auffällt, in einer wirklich beschämenden Detailliertheit, ne? Weil man sozusagen jeden Schritt, jeden Schmerz mitvollzieht. Und insofern ist dieses Buch eben schon auch ein Buch, was eine Forderung hat, nämlich für Barrierefreiheit und gegen diese Diskriminierung. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie er das eben auch mit dem Lyrischen, mit dem Poetischen verbindet. Und dann gibt es noch eine Ebene, die auch ganz spannend ist, nämlich seine Lebensgeschichte. Und da gibt es so eine ganz fürchterliche Koinzidenz, die er aufruft, aber dann auch wieder verwirft, nämlich der Jan Kuhlbrot hat sich als Jugendlicher oder eher als Kind eben im Osten aufgewachsen, aus verschiedenen Gründen für eine Offizierskarriere entschieden oder da irgendwie einfach gesagt, ja, das mache ich. Und dann, wenn du sozusagen in dieser Schiene drin warst, dann warst du da einfach drin. Und das war für ihn relativ klar, weil er möchte das überhaupt nicht. Mhm. Aber er wusste nicht, wie er da wieder rauskommt und sagt dann, er hat immer auch ein bisschen gedacht, ja, okay, das Einzige, was mir noch einfällt, ist krank werden. Ja, Krankheit ist der einzige Ausweg. Und natürlich, da ist es, er sagt das auch
natürlich.
Das ist
ja eine furchtbare Pointe.
Ja, genau. Aber natürlich ist diese Erkrankung, diese MS-Erkrankung, das ist nicht die logische Folge dieses Gedankens. Aber es sind immer so Versatzstücke,
Überlegungen. Und auch kein guter Ausweg, nein.
Ja, genau. Aber die in diesem Buch so versuchsweise zusammenkommen.
Jetzt hast du gesagt, das ist wütend oder wie ist der Tonfall?
Dieser Tonfall ist auch sehr wechselnd. Es gibt wirklich ganz ruhige Passagen, wo er zu Hause sitzt. Er ist ja vor allen Dingen auch natürlich viel zu Hause und auf seine Buchwand beispielsweise guckt und sagt, okay, das sind übrigens alles Bücher, die ich wahrscheinlich nicht mehr werde lesen können, weil dieser Verlauf dieser Krankheit bei ihm so schwerwiegend ist, dass es eine Krankheit zum Tode ist. Deswegen, ich hatte ja eben den Untertitel erwähnt, Vom Gehen. Also wir sehen, begleiten jemanden ein Stück weit auf seinem Weg
zum
Tod. Ja. Und das Gehen spielt natürlich bei dieser Krankheit eine ganz besondere Rolle, weil das Gehen immer mehr abnimmt. Und es gibt auch immer wieder Passagen, wo er sagt, ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, wie es ist zu gehen. Lustigerweise oder interessanterweise gibt es dann auch wieder Passagen, wo er sich doch erinnern kann. Und man hat auch das Gefühl, im Schreiben, im Erinnern kommt halt auch diese bisschen diese Körpererfahrung wieder.
Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass es hier um den versehrten Körper geht. Mhm. Also nicht um das Funktionieren und darum, wie man sich optimiert, was ja so ein großes Thema ist, dass man dauernd sein Leben so einrichtet, dass alles wie am Schnürchen läuft. Und so hat es auch zu sein. Das ist ja so ein Ideal, was wir die ganze Zeit eigentlich auch in Büchern entdecken. Ja. Gerade im Sachbuchbereich gibt es da ja viele. Auch Empfehlungen, wie man das alles wunderbar schlüssig hinbekommt, sondern hier steht auf eine sehr deutliche Art und Weise offenkundig ja dieses versehrte Leben im Mittelpunkt und auch die Frage danach, wie wir uns damit auseinandersetzen.
Diese Abweichung ist auch in dem Brustbuch irgendwie natürlich ganz zentral, weil alle Schönheits-OPs immer darauf hinauslaufen, alles möglichst straff und jugendlich zu haben und das dann als natürlich zu verkaufen. Nun ist natürlich eine hängende Brust keine Versehrtheit, aber Wiebke, das ist ja schon ein wichtiges Ding, was Maike da anspricht, ne?
Ja, und es ist natürlich auch so, dass diese Versehrtheit in mehrfacher Weise bei uns in unserer Gesellschaft, aber auch in der Kunst einen ganz schwierigen Platz hat. Also ich habe jetzt gerade ja schon gesagt, was so eine Barrierefreiheit angeht und so weiter. Es hat natürlich auch viel mit Charme zu tun, weil beispielsweise bei Jan Kuhlbrot das offensichtlich so ist, dass er manchmal sehr stark plötzlich einfach einen Harndrang hat und sofort zur Toilette muss und dann einfach, beschreibt so eine Szene, als er noch auf Krücken gehen konnte und er war in einem Einkaufszentrum und es ist klar, er konnte jetzt einfach die Toiletten nicht mehr erreichen und muss dann eben da in die Ecke pinkeln und es wird gesehen und es ist natürlich mit Scham behaftet, aber geht nicht anders. Oder er ist auf einer Lesung eingeladen, also er eben als Autor und dann ist es aber in so einem tollen Club, was wir alle super finden würden, aber der Weg zur Toilette ist so eine steile Treppe, wo der Rollstuhl gar nicht hochkommt und was ich aber auch noch besonders interessant finde, dass diese Frage der Teilhabe auch in der Kunst noch überhaupt nicht geklärt ist, in der Literatur. Nicht nur über was darf man schreiben, sondern wie optimiert arbeitet man eigentlich auch in der Kunst. Also wie viel Text muss man produzieren, dass man auch anerkannt ist im Literaturbetrieb oder ne, dass sozusagen ein Buch fertig ist und rund ist und wie viel Lesereise muss man machen. Und das sind so Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, noch in der Literatur sehr wenig beschäftigt.
Ich habe natürlich eine Frage noch zu der Form.
Genau, ich muss mich
jetzt
mal vorstellen. Genau. Nein, ich würde jetzt einfach erst noch mal wissen wollen, weil das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, was für eine Formtext das ist. Ist das
also wollte ich auch fragen.
Zuhören
wie lyrisch ist es?
Genau, was sind das? Sind das kleine sozusagen Texte? Sind das Gedichte? Wie ist es geschrieben?
Das ist so, wie Jan Kuhlbrot viel arbeitet. Es sind einerseits kleine Gedichte, es sind Gedichte, von die er geschrieben hat, es sind auch Gedichte, die er zitiert, die er irgendwie gefunden hat, beispielsweise über das Laufen und Springen und es sind kleine essayistische Passagen und belletristische und das ist keine geschlossene Form, sondern setzt sich aus diesen verschiedenen kürzeren Abschnitten zusammen.
Und wie hast du das gelesen? Weil jetzt zum Beispiel mein Buch war ja wirklich so, das kann man nicht weglegen. Mhm. Wie hast du es gelesen?
Na, auch von Anfang an auch sehr gebannt, einfach deshalb, weil, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, und das ist auch auf ganz merkwürdige Weise wieder eine Parallelität. Offenbar hat die Mutter, so erzählt Jan Kuhlbrot, das immerhin, also ich weiß nicht, das muss man dazu sagen, es ist autobiografisch, autofiktional, aber wie immer bei diesem Genre weiß ich nicht, ob alles, was da drin steht, sozusagen dokumentarisch ist. Ja. Und es beginnt mit einer ganz eindringlichen, sehr traurigen Szene, die im Krankenhaus spielt oder im Pflegeheim. Da liegt nämlich die Mutter von Jan Kuhlbrot, die auch MS hat. Die Mutter ist daran gestorben und es geht los mit dieser Szene, wie er sie zum letzten Mal besucht im Krankenhaus. Und also er sagt, nur weil er weiß, sozusagen, wo sie liegt in diesem großen Bett, erkennt er ihr schmales Gesicht. Und das ist der Besuch, wo er das erste Mal im Rollstuhl fährt. Also es fängt mit so einer ganz ergreifenden Szene an, wo er schon mal einmal in den Spiegel guckt, also das sieht, was ihn erwartet. Und wenn man sozusagen diese ersten Szenen gelesen hat, dann liest man dieses Buch in einem
Rutsch sozusagen durchgelesen.
In einem Rutsch.
Es gibt ja immer so diese Diskussion, wie viel Persönliches, wahres Persönliches hält man eigentlich auch aus, wenn man nicht selber betroffen ist? Und wo gibt es diesen Moment, weil du jetzt gerade diese Szene beschrieben hast, wo er auf Toilette muss und muss dann urinieren in die Ecke, weil er sonst in die Hose gemacht hätte im schlimmsten Fall. Ist das so ein Moment in diesem Buch, dass du sagst, okay, also wie weit hält man es aus, ne?
Naja, ich glaube, das, was das Wichtige ist an so chronischen Krankheiten, dass man anhand derer so grundsätzlich gesellschaftliche, so ein Miteinander verhandeln kann oder auch sehen kann, wo was nicht funktioniert. Und das ist ja in dem Sinne, was er jetzt macht, keine Betroffenheitsgeschichte, dass man so ganz akkurat seinen Krankheitsverlauf mitvollzieht, sondern das springt zwischen den Zeiten, das springt zwischen Kindheitsbildern, zwischen Erinnerungen und zwischen eben einzelnen Szenen. Insofern ist es kein Krankheitsbericht per se, sondern auch natürlich eine Reflexion über Kunst und über Kunst schaffen und über die Möglichkeiten, Kunst zu schaffen und über so grundsätzliche Fragen, wie ist man überhaupt mit dem Ich von früher verbunden und welche Linien ziehen sich durch so eine Familie? Also das ist insofern auch, finde ich, ein größeres Thema als nur das Krankheitsthema.
Wiebke, sagst du uns noch mal, Jan Kuhlbrot?
Genau, Jan Kuhlbrot, Krüppelpassion oder vom Gehen, so ist der Untertitel. Das ist erschienen im Ganz Verlag, das ist ein kleiner Leipziger Verlag. 204 Seiten hat es und 30 Euro sind der Preis.
Das aktuelle Lieblingsbuch von Wiebke Poromka hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute, das Team ist zusammengekommen und jede und jeder von uns hat so das aktuelle Lieblingsbuch dabei und den krönenden Abschluss. Maike Albart, du hast die Nummer 4 gezogen, du bist die Vierte. Welches Buch hast du uns mitgebracht?
Ein Buch, das zu tun hat mit aktuellen Fragen, die uns auf einer ganz anderen Ebene beschäftigen, nämlich mit Heizung. Da denkt man jetzt sofort an das Heizungsgesetz und an Robert Habeck und an die Angst vor einem kalten Winter und das, was uns schon im letzten Winter die ganze Zeit umgetrieben hat. Aber dieses hier ist ein Buch, das passt wirklich zu diesem gesellschaftlichen Moment sehr gut, von Susanne Stephan, eine Literaturwissenschaftlerin. Und es heißt Der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur.
Super. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber auch großartig. Ich will es unbedingt auch lesen.
Es steht auf unserer
Sachbuchbestenliste tatsächlich, aber ich habe es nicht draufgelegt, weil ich es noch nicht in der Hand hatte. Maike, erzähl mir mehr. Warum muss ich es lesen?
Es ist ein großartiges Kompendium, so eine Art Tour d'horizon durch die gesamte Literaturgeschichte. Sie beginnt mehr oder weniger im 17. Jahrhundert. Zum Beispiel sagt sie solche Dinge, die haben mich unglaublich amüsiert, dass der Satz von Descartes im Diskurs, ich denke, also bin ich, vielleicht gar nicht entstanden wäre, wenn er nicht an einem warmen Ofen irgendwo in der Nähe von Ulm gesessen hätte. Also es geht wirklich um die Bedingungen, unter denen gedacht und geschrieben werden kann. Und
also
die
nicht
These
ich klappere,
ist so,
also bin ich ja.
Ja, ja, genau. Also man braucht eine gewisse Behaglichkeit. Und sie beschäftigt sich damit, dass das Subjekt, das bürgerliche Subjekt häufig ja auch, beginnt nachzudenken über die eigene Situation in dem Moment, in dem es auch allein in einem Zimmer sein kann. Also die warme Stube, der Erzählofen, der wird dann angeworfen. Dann kommt es zu diesen Bildungsromanen und Erfahrungen jenseits dieser ganzen sozialen Fragen. Das kommt natürlich auch vor. Es ist nicht chronologisch aufgebaut. Das hat mir auch so gut gefallen, sondern sie tut das so ähnlich wie dieses Buch über die Brust, das du uns vorgestellt hast, unter verschiedenen Überschriften. Also es gibt etwas über die naiven und sentimentalischen Feuer oder etwas über Gespenster bei helllichter Nacht oder dann am Erzählofen. Da sitzt zum Beispiel Theodor Storm. Das ist dieser Stoff, der Torf, der in den Ofen geworfen wird und der heizt dann das Erzählen an. Oder auch Fontane, der schon über die Wälder nachdenkt und über den nachwachsenden Rohstoff und der besonders gerne bei Buchenholz, bei knisterndem Buchenholz geschrieben hat. Also man erfährt ungeheuer viel über einzelne Schriftsteller und es geht auch sehr ins Politische hinein, weil ja die Frage ist, wie verbrauchen wir unsere Ressourcen? Was passiert, wenn sie verbraucht sind? Wird die Klimakrise oder das, was sich jetzt andeutet, dass dieses fossile Zeitalter zu Ende geht, auch in irgendeiner Form literarisch verarbeitet? Also man fand, ich bekommt ungeheuer viele Anregungen
geliefert. Die Beispiele, die du genannt hast, die sind jetzt ja alle sehr historisch, die haben aber damals nicht ernsthaft schon über das Klima nachgedacht.
Zum Beispiel Goethe hat durchaus darüber nachgedacht und auch Novalis.
Goethe natürlich,
der war Naturwissenschaftler und Novalis war Salinen-Oberinspektor. Also der hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie man mit Rohstoffen umgeht und wie auch gespart werden kann. Und ob dieses Heizen, gerade mit Kohle, nicht auch Probleme bereiten wird, also für das Ökonomische. Und das hat durchaus eine Rolle gespielt. Hochinteressant wurde es dann für mich, als Solar natürlich ins Spiel kommt. Ich glaube, fast alle kennen zumindest den Titel Germinal. Das ist dieser große Roman über Bergwerke und auch über das soziale, das revolutionäre Potenzial, das darin steckt, wenn ganze Arbeiterschaften versklavt werden und dann dagegen aufbegehren. Und Solar ist ja an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Inzwischen denkt man darüber nach, ob das nicht vielleicht auch möglicherweise ein Anschlag war auf ihn. Er ist dann 1902, dieser Roman ist aus den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts entstanden. Der Versuch war, diesen großen Mann, der Jacques geschrieben hat, also die Dreyfus-Affäre ins Rollen gebracht hat, der wirklich eine öffentliche Figur war, mundtot zu machen. Denn er kam zurück aus der Sommerfrische und hat den Ofen eingeheizt und dann war der Kamin offenkundig verstopft. Und inzwischen, vor 20 Jahren, hat man das erst wieder geöffnet. Diese Akte weiß man, dass es von einem Schornsteinfegermeister, der auf dem Totenbett dann plötzlich Reue verspürt hat, offenkundig absichtlich herbeigeführt wurde. Also es ist zumindest eine These.
Das habe ich nie gehört. Und
sowas, finde ich, sind wirklich auch Krimis der Literaturgeschichte, die eine total andere Sicht uns vermitteln auf das, was in der Literatur eine Rolle gespielt hat.
Aber das heißt, so wie du das jetzt beschreibst, ist das sozusagen eher ein Buch über so das Gestell von Literatur, also sozusagen die Bedingungen, unter denen geschrieben worden ist, und vielleicht auch über essayistische Überlegungen eben zum Heizen. Und der Titel erinnert mich natürlich sofort an ein ganz berühmtes Buch, nämlich von Herrn Delius, der verstorben ist vor kurzer Zeit, Der Held und sein Wetter. Und da geht es nämlich nicht um das Heizen, sondern um das Wetter, aber auf Textebene. Also was heißt es sozusagen, wenn im Text, also jetzt mal ganz runtergebrochen, wenn ein Gewitter aufzieht? Oder was heißt der berühmte Anfang von Musils Mann ohne Eigenschaften, wo es auch um die Großwetterlage geht? Was heißt das dann für die Konstellation der Figuren? Um sowas geht es
Doch, geht es auch. Sie macht beides. Und das, finde ich, macht die Lektüre so spannend. Deswegen konnte ich überhaupt nicht mehr aufhören mit dem Lesen, weil es auf der einen Seite diese Ebene gibt, also wie darüber nachgedacht wurde und wie sich vielleicht auch in Briefen oder in anderen Texten darüber ausgetauscht wurde, aber es gibt auch die motivgeschichtliche Ebene. Also das Feuer bei Theodor Storm oder bei Rilke, hochinteressant, der immer gefroren hat und dann in seinem Malte Lauritz Brigge genau beschreibt, wie das dann in Paris war, wie der Ofen da nicht gezogen hat, und sie beleuchtet also auch das in der ganzen Art und Weise, wie das Motiv gestaltet wird. Und das läuft dann auf die Gegenwart zu. Gundermann kommt zum Beispiel vor oder Wolfgang Hilbig, der große ostdeutsche Schriftsteller Lutz Seiler. Die Heizer, die in Romanen oder in der Erzählung von Lutz Seiler eine Rolle spielen. Und wie da eigentlich auch nochmal gezeigt wird, dass der Brennstoff das Element des Erzählens ist. Also wir arbeiten ganz viel mit energetischen Metaphern die ganze Zeit. Kim war entflammt für einen Krimi. Ja. Du warst elektrisiert durch diese Krankengeschichte.
Christian, also so ist etwas eisig. Ihr habt mich vorhin gefragt bei dem Buch Zur Brust von Anja Zimmermann, ob das Buch denn eine These verfolgt. Mir kommen diese beiden Bücher relativ ähnlich vor, auch wenn es völlig unterschiedliche Themen sind. Auch da habe ich einen Eindruck, sie versammelt mehr, als dass sie eine These aufbaut?
Die Brennstoffe bestimmen unser Bewusstsein. Das, glaube ich, könnte man durchaus als eine These nennen. Ja. Und dass die Brennstoffe etwas ganz Zentrales sind für die Entwicklung der Geschichte.
Nicht schlecht. Sagst du uns nochmal, Maike, wie heißt das Buch? Wer hat das geschrieben?
Die Autorin ist Susanne Stephan, Der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur. Es ist erschienen bei Matthes und Seitz, 460 Seiten für 32 Euro.
Das war's für heute von der Lesart. Das Buchmagazin im Deutschlandfunk Kultur, heute mit unseren ganz persönlichen Lieblingsbüchern, mit den Büchern, die wir Ihnen empfehlen wollen. Ich danke euch, Maike Albart, Wiebke Bromka, Kim Kindermann. Dankeschön.
Gerne. Sehr gern. Und sag mal, eine Frage, habt ihr jetzt alle noch drei weitere Exemplare mitgebracht von dem Buch? Weil ich bin total, ich möchte sofort anfangen zu lesen.
Tja, selber kaufen ist die Devise. Ich bin Christian Rapansel, freue mich drauf, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis bald, machen Sie es gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.